Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Wir haben heute für Sie zwei Premieren zweier bekannter Regienamen. Katie Mitchell inszeniert in Hamburg nach Tschechow und lässt Bäume sprechen. Herbert Fritsch macht Richard Wagner an der Komischen Oper, auch das eine vielversprechende Mischung. Außerdem Tradition oder kulturelle Aneignung, ein Gespräch über die Haltbarkeit von Inszenierungen im Tanz und eine Ausstellung in Münster, die dem Künstler Pablo Picasso aus der Sicht zwei seiner Frauen Herr zu werden versucht. Der Dramatiker Anton Tschechow hat in leidenschaftlichen Worten seinen Garten beschrieben. Dass er zu den frühen, umweltbewussten Figuren des Theaters gehört, ist inzwischen auch wissenschaftlich dokumentiert. Immer wieder beschreiben die Figuren in seinen Stücken Missbrauch und Zerstörung der Natur durch den Menschen. Besonders deutlich wird das im Kirschgarten, der endet ja damit, dass das ebenso ökologische wie historische Kleinod abgeholzt wird, um Platz für Datschen und Villen für Urlauber zu schaffen auf dem altrussischen Landgut. Eine moderne Thematik. Am Schauspielhaus in Hamburg hat sich jetzt die Engländerin Katie Mitchell mit dem Klassiker beschäftigt und lässt die Natur tatsächlich selbst zu Wort kommen. Irgendwie. Michael Lages war für uns dort.
Schon öfter ist Katie Mitchell den Stücken, die sie erkundet, genau so zu Leibe gerückt wie an diesem Abend, vor allem mit der Kamera. Aber nur selten hat sie derart rabiat all das ignoriert oder für verzichtbar erklärt, was üblicherweise Theater ausmacht. Der Kirschgarten ist eine Installation.
Mama, komm mal und schau mal aus dem Fenster.
Zwei Kästen prägen die Bühne von David Eales, zwei Terrarien mit Menschen drin. Im Rechten agiert ein Streichquartett, das flächig zeitgenössische Musik von Paul Clark spielt. Im Linken ist in zwei Reihen das elfköpfige Ensemble zu sehen, dicht gedrängt in einer Art Hörspielstudio. In der vorderen Reihe werden vor allem Klänge produziert, da knistert Papier und rascheln Blätter und anderes Grünzeug. In der hinteren Reihe tragen alle Kopfhörer und sprechen in Mikrofone. Was da aber gesprochen wird, ist nun zwar überwiegend von Tschechow und in wenigen modernisierenden Passagen von Dorn King, vernehmbar ist all das jedoch meist als fernes, gedämpftes Gebrummel und Gebrabbel, wirklich verstehbar, zumal unter der Dauerbeschallung aus dem Musikkasten nebenan, werden Worte und Sätze nur dann, wenn die Tonregie sie auf extra laut stellt. Tatsächlich geschieht das aber nur an zentralen Motivpunkten des originalen Tschechow-Textes, wenn etwa die Gutsbesitzerin Raniewska ja von Schuld und Schulden spricht, vom eigenen Kind, das sie hier verlor, und vom nicht vorhandenen Geld, mit dem sie gern auch weiterhin Besitzerin von Gut und Kirschgärten bliebe. Beides wird nämlich demnächst versteigert. Ein Freund, den sie an sich sehr mag, steht schon bereit für den Kauf. Er will aber Ferienhäuser auf dem Gartengrundstück errichten.
Natürlich müsste man ein bisschen freiräumen, sauber machen. Das zum Beispiel die ganzen alten Gebäude abreißen. Dieses Haus hier, das eh keinen Wert mehr hat. Den Kirschgarten abholzen.
Abholzen?
Der Garten hat sogar einen Wikipedia-Eintrag.
Auch eine kleine Jagdszene wird hinzu erfunden, wohl damit zu spüren ist, dass nicht nur die Flora, sondern auch die Fauna in Überlebensgefahr ist. Am Ende einer originalen Liebesszene zwischen Gutstochter und Hauslehrer gerät auch ein benutztes Kondom ins Kamerabild. Überhaupt die Kamera. Immer wieder treten Ensemblemitglieder aus dem Menschenkasten heraus und markieren gespieltes Leben für Live-Aufnahmen in einer Art Greenbox. Auf diese Weise sieht's dann eben doch so aus, als stünden sie mitten im Garten oder sonst wie in der Natur. Die spielt im Übrigen alle Hauptrollen, optisch und akustisch. Im Dauerflimmern sehr schöner Videosequenzen von Bäumen im Wind, Sträuchern und Kirschen, allerlei tirillierenden Vögeln und sonstigem Waldgetier. Das war erklärtermaßen das Ziel der Aufführung, Tschechows Kirschgarten aus der Perspektive der Bäume zu zeigen. Menschen generell bleiben fern und fremd, sie stören nur die Natur. Als aber der erste Baum tatsächlich zum Opfer der Kettensäge wird, weigert er sich und steht wieder auf. Von hier an läuft alles rückwärts. Benzin und Öl für die Sägen fließen in die Kanister zurück und die Vögel flattern rückwärts. Im Wortekasten laufen die Schauspielerinnen und Schauspieler rückwärts zu den Mikrofonen und die Musiker tun immerhin so, als spielten sie rückwärts Geigen, Viola und Cello. Am Ende kommt dieser Rücklauf natürlich an am zentralen Mottosatz vom Beginn der Installation. Wenn wir die Natur weiter missbrauchen, ließ Mitchells Team auf die Bildwände projizieren, werde sie kollabieren und die Menschheit mit in den Abgrund reißen. Nichts als technischer Ablauf ist zu beschreiben an diesem Abend. Und ja, der funktioniert. Gut so. Aber kein Drama voller traurig scheiternder Menschengeschichten drin findet statt. Wann hat ein Theater je eine Aufführung gezeigt, die sich so überhaupt nicht fürs Theater interessiert? Rat und sprachlos wirkt Katie Mitchells Kunst diesmal, schrecklich hoffnungslos übrigens auch. Wahrscheinlich ging es der Regisseurin sogar genau darum, aber sonst leider um gar nichts.
Wenn die Bäume sprechen, ist Unverständlichkeit programmiert. Michael Lages sah Katie Mitchells Interpretation von Der Kirschgarten am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Ja, manche Inszenierungen zielen auf eine noch unvorstellbare Zukunft. Viele Inszenierungen aber hinken dem Zeitgeist oder auch dem Geist der Zeit deutlich hinterher. Zum Beispiel, wenn in jahrzehntealten, aber immer noch gern gespielten Inszenierungen Blackfacing vorkommt, das heute als verletzend wahrgenommen wird. Die Leitungen der Häuser müssen sich da schnell kümmern, präzise kommunizieren und richtig reagieren. Das Thema hat jetzt in gewisser Abwandlung den berühmten Choreografen John Neumeier ereilt. Die Frage ging vor der Sendung an unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster. Was ist passiert?
Das Königlich Dänische Ballett in Kopenhagen hat traditionell wirklich eine sehr enge Beziehung zu John Neumeier. Und John Neumeiers Zusammenarbeit mit dem Ensemble reicht auch 60 Jahre zurück. Jetzt sollte er in dieser Spielzeit seine Othello-Version der Company ins Repertoire geben. Und die Company hat dann, das Ensemble der jungen Tänzer hat sich geweigert, das zu machen und hat gesagt, Herr Neumeier, wir fühlen uns damit nicht wohl, speziell mit einer Szene, die man als einen Albtraum des Dämonas beschreiben könnte. Da sieht sie so eine Anti-Version von Othello und die wird sozusagen dargestellt als ein schwarz angemalter Tänzer, ein sogenannter wilder Krieger, der einen afrikanischen Jagdtanz vorführt. Herr Neumeier hat gesagt, ich ändere nichts, ich möchte nichts daran ändern. Mein Stück von 1985 bleibt so, wie es ist. Daraufhin hat sich der Direktor des Königlich Dänischen Balletts vor seine Tänzer gestellt. Und Nikolai Hübbe hat den Konflikt dann so beigelegt, dass er gesagt hat, okay, dann führen wir nicht Othello auf, sondern wir entscheiden uns für Neumeiers Sommernachtstraum. Neumeier hat den dann einstudiert und dann kam es bei der Generalprobe dieses Balletts nochmal zu einer Auseinandersetzung, weil Neumeier das Thema nochmal aufgegriffen hat und nochmal diskutieren wollte. Und diese Diskussion ist dann entgleist und Ballettdirektor Hübbe hat Neumeier die Tür gewiesen mit den Folgen, dass jetzt also auch Mahlers dritte Sinfonie nicht gespielt werden wird in Kopenhagen und dass auch das Königlich Dänische Ballett nicht zur Ballettfestwoche in Hamburg erscheinen und dort auftreten wird.
Das Thema kulturelle Aneignung beschäftigt uns ja derzeit häufig und die Kulturwelt ist eigentlich der Auffassung, dass es ohne diese Aneignung die Kultur gar nicht gibt. Also ohne Jazz und Blues hätte es Michael Jacksons Moonwalk nicht gegeben, etc. etc. Wie grenzen Sie das eigentlich voneinander ab, zum Beispiel Blackfacing auf der Bühne und kulturelle Aneignung?
Ich muss sagen, ich finde, da gibt es eine ganz klare Linie. Blackfacing, Blackbodying, das geht gar nicht. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Das ist wirklich von vorgestern. Das geht gar nicht. Im Schauspiel ist es ja auch so, dass Othello kaum gespielt wird. Wenn, wird es mit einem schwarzen Schauspieler in der Hauptrolle besetzt.
Und im Tanz?
Mein Problem mit dem Ballett, also speziell mit dieser Szene, die jetzt hier angesprochen wurde, ist doch, wenn es um kulturelle Aneignung geht, dann kann es doch nicht sein, dass ein amerikanischer, in Deutschland lebender und arbeitender Choreograf dann sagt, ja, ich habe das recherchiert, das ist ein afrikanischer Jagdtanz. Wir würden ja auch nicht sagen, ein europäischer Hochzeitstanz oder so, da würde ja jeder gleich fragen, ja, woher kommt der denn? Aus den Ardennen? Oder kommt der von der Insel Föhr? Also das ist doch wirklich etwas zu pauschal, als dass man dann annehmen dürfte, dass diese Recherche besonders gründlich war. Und da muss ich auch sagen, wie kann man einen Shakespeare-Helden sein Gegenbild oder das, wovor seine geliebte Angst in ihm hat oder wie immer kompliziert man das jetzt drehen will, durch so eine Darstellung zeigen? Das finde ich vollkommen absurd.
Sind denn Tanzinszenierungen, Frau Hüster, grundsätzlicher gefährdet für solche Dinge, weil sie zum Beispiel aus einer Zeit stammen, in der exotische Klischees halt einfach normaler waren als heute oder weil man Traditionen pflegen will, ohne die klassische Vorlage eben immer zu zensieren, in Anführungszeichen?
Ja, im Gegenteil, wir wollen ja das Original erstmal studieren. So lange können wir ja die Rekonstruktionen der Klassiker noch überhaupt nicht untersuchen. Was waren die Motive? Warum sieht das so aus? Sind das wirklich böse Klischees? Das müsste man herausfinden und dann muss man das kontextualisieren und mit klugen Programmheften, Lecture Demonstrations und so weiter begleiten. Aber der Punkt bei Herrn Neumeier ist ein anderer. Er ist am Leben und er arbeitet und er studiert das selbst ein. Er führt die Endproben. Man muss mit ihm problematisieren können, warum so etwas wie afrikanischer Jagdtanz, wilder Krieger, warum das heute nicht mehr so geht. Und wenn er es noch so gut gemeint hat.
Wiebke Hüster, vielen Dank für diese Einordnung zu John Neumeyers Othello. Der Regisseur Herbert Fritsch ist bekannt als Komödienspezialist mit einem Zug ins Groteske, der gerne jeden Stoff zur Farce überdreht. Das hat er auch schon ein paar Mal in der Oper gemacht. Es hat funktioniert, meistens aber dann eben mit komischen oder zumindest komödientauglichen Stoffen und Werken. Gestern hatte in der Komischen Oper in Berlin nun Richard Wagners Fliegender Holländer Premiere. Das heißt, der Ort passt eigentlich zu Fritsch, aber der Stoff. Da geht es nämlich um Liebe, Tod und Erlösung, also um die ganz schweren Themen und Fragen. Wie also, diese Frage geht an unseren Opernkritiker Uwe Friedrich, passt das mit Herbert Fritschs Hang zum Klamauk überhaupt zusammen?
Auf den ersten Blick natürlich gar nicht. Alle Wagnerianer, die in der Wolle gefärbt das Ernsthafte verteidigen, zucken natürlich zusammen. Ich überhaupt nicht. Ich habe mich über weite Strecken sehr amüsiert, denn Herbert Fritsch sagt, na, dieser ganze Erlösungsmumpitz, dieser Mann, der die Frau braucht, die sich gefälligst in den Tod stürzen soll, damit der nun glücklich wird, das können wir doch nun wirklich nicht ernst nehmen. Das geht nur noch als Klamotte. Und so inszeniert er es auch quietschbunt in einem von ihm selbst entworfenen, spiegelnden Raum, der wiederum bonbonbunt von Carsten Sander ganz toll beleuchtet wird. Und da gibt es eine tolle Zombie-Armee des Holländers und da gibt es sehr wie aus einer Operette entsprungene Matrosen Dalans. Alles minutiös geführt. Das ist so, auch wenn man sagt, na, die Ästhetik passt für mich nicht so richtig zusammen, muss man doch zugestehen, das ist so virtuos gemacht und das macht schon beim Zuschauen in dieser Stummfilmästhetik, in dieser Groteske eine Menge Spaß.
Großartige Schauspielerei. Also wie bekommt das aber den Figuren, wenn Realismus und Psychologie gar keine Rolle mehr spielen?
Die werden natürlich ziemlich flach und platt über weite Strecken, dadurch extrem witzig und auch sehr bloßgestellt. Also Daland, der seine Tochter skrupellos an einen Unbekannten verkauft, wenn er nur genügend Geld kriegt. Oder Frau Mari, diese gouvernantenhafte, hier immer etwas angeschickerte und zwanghaft komische Figur, alle übertrieben. Aber das steckt wirklich drin in den Figuren. Es gibt ein paar Momente, wo man denkt, ja, das ist schon ein Problem, wenn diese Psychologisierung völlig weg ist. Ganz ist sie das dann doch nicht. Es gibt Momente im großen Holländer-Senta-Duett, wo sie ihn wie ein kleines Kind wiegt in seinen Ängsten oder seiner Sehnsucht nach Erlösung. Und Erik, die Figur, leidet vielleicht noch am stärksten drunter in der Zeichnung, weil der jetzt von dieser einzigen Figur in der Oper, die ja eigentlich bei Sinnen ist und sich nicht in so eine Hysterie reinsteigert, davon entfernt wird durch Fritsch. Man merkt, mit der Figur kann er wenig anfangen, der steht nur ein bisschen rum.
Herr Friedrich, das klingt nach viel Action. Auch wenn Sängerinnen heute nicht mehr nur an der Rampe stehen, wie wurde denn unter diesen Bedingungen gesungen?
Es wird, sagen wir, sehr gemischt gesungen. Jens Larsen, seit Jahren bekannt an der Komischen Oper, singt, wie er immer singt. Komisch, ja, besonders raffiniert, nein. Daniela Köhler ist allerdings richtig toll als Senta. Die hat genau diese Spitzentöne, die schon die Ballade zum Ereignis machen. Wir hören sie kurz.
Lass ihr das Schiff
Das war Daniela Köhler. Günther Papendell ist der Holländer. Eigentlich ist die Stimme nicht wirklich geeignet, die ist zu hell dafür. Aber er macht das großartig. Also eine Art Jack Sparrow auf Speed torkelt er durch diese Handlung und weiß selbst nicht genau, wie ihm da geschieht.
Nun ist ja auch das Orchester der komischen Oper eher Wagner unerfahren. Wie hat Dirk Kaftan, der Bonner Generalmusikdirektor, das gemacht?
Das ist vor allen Dingen sehr laut. Das ist nicht immer genau. Ich hatte so ein bisschen den Verdacht, durch dieses Hochdrucktheater auf der Bühne, diese Dauerhysterie, ist er auch so ein bisschen angefixt, angeturnt worden. Und das war dann alles volle Kraft voraus. Funktioniert letzten Endes, ist unterhaltsam, aber der Abend der Subtilitäten war das garantiert nicht in der komischen Oper.
Herzlichen Dank, Uwe Friedrich, für diese Einschätzung zu Herbert Fritschs Fliegendem Holländer. Im kommenden Jahr ist ein bedeutendes Jubiläum, Pablo Picassos 50. Todestag. Sonderveranstaltungen und Ausstellungen gibt es von Spanien über Picassos Wahlheimat Frankreich bis Deutschland. Die Frage ist, ob es jenseits des Gedenkprogramms neue Aspekte zu entdecken gäbe bei einem Künstler, dem immer noch das Etikett Jahrhundertgenie angeheftet wird. Mit allen Implikationen von Egomanie bis Machismo. In Münster hat man jetzt etwas anderes versucht. Die Ausstellung Fernand und Françoise – Erinnerungen an Picasso zeigt zwei der vielen Frauen aus Picassos Leben, Fernand Olivier und Françoise Gillot. Beide haben Bücher über ihre Zeit mit dem Künstler veröffentlicht. Das wäre also eine Gelegenheit zu leichteren Korrekturen. Enne Seidel hat die Ausstellung für uns gesehen.
Würde Picasso heute leben, hätte die MeToo-Debatte seine Karriere vermutlich beendet. Demütigung, häusliche Gewalt, Sex mit Minderjährigen. All das ist nach heutigem Erkenntnisstand Teil der Akte Picasso. Zwei seiner Frauen haben sich später das Leben genommen. Fernand Olivier und Françoise Gillot kamen da fast noch glimpflich davon. Fernand Olivier lernt Picasso Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris kennen. Sie wohnt im selben Atelierhaus wie er und arbeitet als Künstlermodell. La Belle Fernande, wie man sie nennt, wird Picassos erste langjährige Partnerin. Genau wie alle nachfolgenden Frauen prägt auch sie sein Werk.
Picasso entwickelt sich in diesen Jahren, glaube ich, so schnell wie danach nie wieder. Also als er Fernand kennenlernt, ist er mitten in seiner sogenannten blauen Periode. Blauperiode daher, weil die Bilder eben tatsächlich blau im Farbton sind und sich hauptsächlich mit Armutsszenen beschäftigen. Er wechselt dann hin zur sogenannten Rosa-Periode, wo er sich intensiv mit Gauklerfiguren, mit Zirkusszenen beschäftigen wird. Und dann ist Fernand Olivier bzw. ihre Porträts für ihn den Katalysator, um in den Kubismus einzusteigen. Und da wird sie eben ganz, ganz wichtig als sein Hauptmodell während dieser kubistischen Phase.
Sagt Kuratorin Ann-Kathrin Hahn. In der Ausstellung sind aus dieser Zeit vor allem Radierungen und viele Fotos zu sehen. Sie zeigen Fernand Olivier an der Seite eines Picassos, der noch nicht in herrschaftlichen Villen in Südfrankreich residiert, sondern sich im Pariser Künstlerviertel Montmartre durchschlägt.
Das Atelier war ein Schmelzofen im Sommer. Und nicht selten machten es sich Picasso und seine Freunde sehr bequem. Sie empfingen ihre Besuche halbnackt, um nicht zu sagen ganz nackt. Sie hatten nur ein Tuch um die Hüften geschlungen. Im Winter war es so kalt in diesem Atelier, dass der auf dem Grund der Tassen verbliebene Tee am anderen Morgen gefroren war.
So erinnert sich Fernand Olivier Jahre später in ihren Memoiren, in denen es allerdings weniger um sie, sondern vor allem um den mittlerweile berühmten Picasso geht. Picasso und seine Freunde heißt dieses Buch dann auch. Ein leicht nostalgischer Rückblick auf Picassos frühen Jahre in Paris. Ganz anders das Buch von Françoise Gillot, die in den 40er und 50er Jahren mit dem Künstler zusammenlebt. Ihr Buch »Leben mit Picasso« ist eine aufschlussreiche Charakterstudie und ein sehr ehrlicher Bericht über ihre Jahre an der Seite des egomanen Künstlerstars. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter ging es ihr körperlich schlecht, schreibt sie. Picasso soll darauf besonders charmant reagiert haben.
Du solltest dich schämen, dich so gehen zu lassen, deine Figur und deine Gesundheit so zu vernachlässigen. Jede andere Frau würde nach der Geburt eines Babys schöner werden, aber nicht du. Du siehst aus wie ein Besenstiel. Denkst du, ein Besenstiel kann jemanden reizen? Mich jedenfalls nicht.
Nur leider bekommt die Perspektive von Françoise Gillot viel zu wenig Raum in dieser Münsteraner Ausstellung. Wieder mal ist es vor allem Picassos Blick auf Françoise Gillot, der hier gezeigt wird. Françoise mit gewelltem Haar, Françoise auf grauem Grund, Françoise als Keramikskulptur. Alles bekannt und schon häufig gesehen. Immerhin ein Saal ist den Werken von Françoise Gillot gewidmet, die selbst eine ambitionierte Künstlerin war und bis heute ist. Picasso aber ließ der damals Anfang 20-Jährigen wenig Raum für künstlerische Eigenständigkeit. Kuratorin Ann-Kathrin Hahn.
Sie hat mit Sicherheit anfangs unterschätzt, dass sie halt eben von ihm dann doch so in diese private Hausfrauen-Mutterrolle reingedrängt wird. Sie hat, glaube ich, naiverweise gedacht, dass sie als Künstlerin an seiner Seite stärker reüssieren werden könnte. Und das lässt er eben nicht zu. Und ich glaube, dass diese 10 Jahre an seiner Seite einfach dazu beitragen, dass sie eben gerade zu Beginn ihrer Karriere nicht die Freiheit hat, wirklich ihren eigenen Stil zu entfalten. Sie bleibt leider, muss man sagen, zu nah an ihm dran. Also die Werke aus dieser Zeit erinnern doch schon stark an Picasso.
Anhand der gezeigten Werke lässt sich das gut nachvollziehen. Zu sehen sind aber auch komplett abstrakte Bilder. Sie zeigen, dass Françoise Gillot sehr wohl versucht hat, andere künstlerische Wege zu gehen als Picasso, der mit abstrakter Malerei nichts anfangen konnte. Schade nur, dass die Ausstellung diesen Faden nicht noch weiter spinnt. Über 5 Jahre nach Beginn der MeToo-Debatte hätte ein wirklicher Perspektivwechsel gut getan.
Anne Seidel berichtete über die Ausstellung über 2 der vielen Frauen des Künstlers Pablo Picasso in Münster. Wie soll die Bauakademie am Schinkelplatz in Berlin aussehen? Dazu jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Rund 130 Jahre stand die Bauakademie von Karl Friedrich Schinkel in Berlin als Zeugnis moderner Architektur. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie stark beschädigt, 1962 dann abgerissen. Und vor 6 Jahren beschloss der Bundestag, die Akademie wieder aufzubauen. Die Frage ist eben nur, wie, historisch oder modern? Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung will eine Rekonstruktion. Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten und die Berliner Architektenkammer haben sich aber jetzt dafür ausgesprochen, nicht festzulegen, ob historisch oder neu gedacht. Denn dann würden zu viele Entwürfe durch die Vorauswahl fallen. Man plädiere für einen echten, zukunftsoffenen Realisierungswettbewerb im Sinne Karl Friedrich Schinkels. Der Übersetzer und Kritiker Gerhard Schaker ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 77 Jahren, wie der Schollnei Verlag heute bekannt gab. Schaker war viele Jahre Redakteur und Herausgeber der zuerst in Bukarest und später in Deutschland erscheinenden Zeitschrift Neue Literatur. Er hat unter anderem Mircea Cătărescu ins Deutsche übersetzt und dafür den Übersetzerpreis der Kunststiftung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen bekommen. In einer Sendung für Deutschlandfunk Kultur hat er vor vielen Jahren erzählt, wie es für Schriftsteller und Intellektuelle in Rumänien in der kurzen Zeit der relativen Freiheit ab 1964 war.
Auch der Vorhang zum Westen ging auf, Bücher kamen rein, Zeitschriften kamen rein, Informationen, der Informationsstrom war plötzlich viel, viel größer als vorher. Alle wollten dann plötzlich up to date sein, wollten also dann diese ganze Entwicklung schnell überholen und in die vorderste Front vorstoßen. Man übte sich ein in die zeitgenössische Formensprache, man machte Fingerübungen vor allem. Es war also auch ein Atemholen nach der stalinistischen Zeit.
In der Ceausescu-Diktatur kam Schaker 1975 kurze Zeit in Untersuchungshaft. 86 konnte er mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes nach Deutschland reisen und blieb. Schaker, so hieß es heute in einem Nachruf, sei maßgeblich für den deutsch-rumänischen Literaturaustausch verantwortlich gewesen. Die Klassikerstadt Weimar ist auch die Nazistadt Weimar. Das Konzentrationslager Buchenwald, heute Gedenkstätte, nur wenige Kilometer entfernt. Zu den Häftlingen dort gehörte auch der Architekt und Designer Franz Ehrlich, der am Bauhaus studiert hatte. In Haft kam er wegen seiner Aktivitäten im Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Nach seiner Entlassung allerdings begann er als Architekt für die SS zu arbeiten. Seine Geschichte kann nun mit einem neuen Audioangebot auf dem Gedenkstättengelände Buchenwald nachvollzogen werden.
Danke, Anja Reinhardt. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Darin alles Neue zum politischen Geschehen vom Inland bis China und zur Ukraine. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.